So, herzlich willkommen bei Just und Chuck, der Finanzcall. Ich grüße euch heute wieder zu unserer nächsten Folge in unserer Episode über die Altersvorsorge gerade. Heute nehmen wir nochmal das Thema Altersvorsorge dran. Bei mir gegenüber der Christopher Just. Guten Tag.
Buenos Dias.
Buenos Dias, mein Lieber. So, immer im schönen sonnigen Strand-Hintergrund für alle YouTube-Schauer. Also, ja. Und genau, ja, unser Kanal geht auch voran. Es ist, haben uns heute ja überlegt, dass wir nochmal das Thema Altersvorsorge ansprechen, nochmal ja, Lösungsmöglichkeiten, verschiedene Fallstricke, Bündelprodukte nochmal ein bisschen auseinandernehmen, weil gerade das Thema Altersvorsorge, ja, wie wir es auch schon letztes Mal gesagt haben, ist komplex und wir haben da noch ein paar interessante Informationen oder beziehungsweise auf was ihr achten, also auf was alle Zuschauer oder Zuhörer achten müsstet, wenn ihr eine Altersvorsorge macht. Christoph, du hast es letztens erwähnt, du warst bei einer Kundin und ja, du wolltest da, hast da eine interessante Geschichte auf jeden Fall zu erzählen.
Definitiv, ganz genau. Eine Freundin hatte mich angesprochen und hat gesagt, dass ihr von ihrer Beraterin empfohlen wurde, eben dieses und jenes mal zu machen für die Kinder. Ist ja immer sinnvoll, was für die Kinder zu machen. Keine Frage, da bin ich ja auch absolut ein Freund von. Nur es soll schon auch sinnvoll genutzt werden, das Geld. Ne? Und sie konnte mir das Produkt schon mal gar nicht erklären. Und da habe ich gesagt, dann schick es mir zu, gucke es mir selber an, kein Thema. Habe dann reingeguckt und dann war es so, dass du eine Anwartschaft für eine private Krankenversicherung mit drin hast. Du hast also so ein richtiges Kombiprodukt gewesen. Private Krankenversicherung, Anwartschaft, dann für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das eine 8 Euro, das andere 11 Euro, also jeden Monat bezahlst du dann quasi 11 Euro, damit du dann irgendwann mal in eine Berufsunfähigkeit mit dem Kind rein kannst. Was war es noch? Altersvorsorge war noch mit drin, das aber auch nur zu einem relativ niedrigen Teil, also das waren letztlich 40 Euro, die da reingeflossen sind. Und noch irgendein vierter Baustein, der mir jetzt nicht einfällt. Ich glaube, eine Unfallversicherung. Ach ja, genau, Krankentagegeld oder sowas in der Richtung. Das heißt, du hast vier Bausteine gehabt in einem Produkt. Und 40 Euro sind quasi in diese ganzen, vielleicht will ich mir irgendwann mal auf was absichern, Sachen geflossen. Und 40 Euro sind in die Altersvorsorge geflossen. Und wenn man das quasi weiter besparen und weiter bezahlen würde, bis zum Renteneintritt, war eine errechnete Rente von 38 Euro für das Kind. Also in
bei 80 60 Euro Jahren
Sparbetrag. Über, ja, bei 80 Euro, genau, was du für das Produkt bezahlst, 40 Euro eben diese Absicherungen und 40 Euro, was in die Altersvorsorge fließt. Und du würdest quasi weniger rausbekommen als das, was du einzahlst. Und dann hat man ja die Inflation noch nicht berücksichtigt in der Rechnung. Das heißt, diese 40 Euro irgendwann mal in 60 Jahren oder in 65 Jahren, sie sind ja nichts mehr wert. Dafür kriegst du
noch 10 Euro und das war's.
Ja, 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 kann man richtig, ganz genau.
Und die Mutter
auch gesagt hat,
Entschuldigung, dass ich kurz einhake, die Motivation für die Mutter war eigentlich Altersvorsorge. Oder wollte die schon, wie du sagtest, diese Risikoprodukte, Berufsunfähigkeit, wollte die schon mit drin haben? Oder ist es erste Linie um Altersvorsorge gegangen?
Also die Sache ist, dass sie gar nicht um den Termin gebeten hatte, sondern die Beraterin hat um den Termin gebeten. Und was ja nicht schlimm ist, ne? Ich mache ja genauso, dass ich dann auch sage, Mensch, lass mal wieder zusammensetzen, kurz ein kleines bisschen uns gegenseitig updaten. Aber sie hat das auch überhaupt nicht verstanden, wo das Geld hinfließt. Also das kommt noch dazu. Ne? Sie versteht, dass man was machen muss irgendwo in verschiedene Richtungen. Ja, aber sie hat auch überhaupt nicht verstanden, wo das eigene Geld hinfließt. Und das finde ich schon nicht gut.
Das ist richtig. Ja, aber so geht es vielen, also so geht es ja sehr vielen Kunden. Ja, und deswegen ist ja auch dieser, ich denke, also auch das ist ein Grund dafür, dass ja unsere Branche leider so ein bisschen verhasst ist. Weil man ja Produkte abschließt, weil der Kunde Produkte abschließt und dann sind da Sachen drin, von denen man gar nichts weiß oder gar nichts wusste. Und das ist genau dieses Thema, was wir mal kurz angerissen hatten letzte Woche. Gerade früher war ja so das Liebling für die Altersvorsorge so eine kapitalbildende Lebensversicherung. So. Und früher, wo der Zins ja noch höher war, gut, heute ist er ja jetzt auch wieder hoch, aber hat man ja wirklich für Lebensversicherungen 6-7% bekommen. Garantiert, war ja ein Spitzenprodukt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber, dass man ja diese 6-7% nur auf diesen Sparbeitrag erhält. Ne? Also man zahlt 100 Euro in das Produkt ein. Jetzt hat man da halt einen Risikoanteil, weil es eine Lebensversicherung ist. Sprich, also wenn der Kunde stirbt, kriegen die Hinterbliebenen Betrag X ausgezahlt. Vielleicht so wie bei dir ist ja noch eine Berufsunfähigkeit mit drin oder irgendwelche anderen Unfall, was weiß ich, irgendwas ist noch mit drin. Und nur der Sparanteil, der ja wirklich für die Rente gedacht ist, nur der wird verzinst. So. Und jetzt denkt man, ja, ich zahle jetzt 100 Euro ein, 6%, bam, 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 kriege ich ja so und so viel raus. Allerdings werden halt nur, sage jetzt mal, 40 Euro gehen in diesen Spartopf, in diesen Spartrumpf hinein und nur das wird ja mit 6% verzinst. Und das, ja,
reicht nicht. Das ist einfach so.
Dass da nicht richtig aufgeklärt wurde. Oder ja, man denkt immer, ja, also auch manchmal auch die bequem, also wie ich es in meiner Beratung als erlebt hatte, die Bequemlichkeit. Ja? Man macht ein Produkt oder man will überhaupt sich jetzt mal versichern, wie gesagt, schon mehrere Sachen, Rente, BU, das. Und jetzt ist ein Vertreter da, jetzt nicht nur ein Makler. Und jetzt macht man halt so solche Bündelprodukte. Ja, wir machen so alles in eins, So, und das ist natürlich schon genau das Problem, weil jetzt zum Beispiel kann es ja auch mal sein, dass es ja zu finanziellen Engpässen kommt. Jetzt will man, ja, muss man Geld sparen und jetzt müsste man halt solche kompletten Verträge stilllegen oder kündigen, ja. Klar hat man mehr Papierkram, wenn man jetzt die Rente bei Gesellschaft A macht, die Berufsunfähigkeit bei Gesellschaft B, bei Gesellschaft C wieder nochmal irgendwas anderes, eine Krankenversicherung macht, eine Zusatz, ist ja egal was. Klar hat man mehr Papierkram, man hat mehr Gesellschaften im Endeffekt im Ordner, aber zu 95% macht es schon Sinn, dass man das getrennt hält, weil auch da die Versicherung, wenn wir jetzt mal in der Versicherungsschiene bleiben, jede Gesellschaft hat so seinen Schwerpunkt. Ne? Das ist auch wichtig für jeden Zuhörer zu verstehen hier. So wie, sag jetzt mal, Ferrari baut nur Sportmodelle, also Sportwagen, teure Wagen. So ist es auch bei der Versicherung. Manche Versicherer spezialisieren sich auf Akademiker oder also Berufsunfähigkeit Akademiker. Manche spezialisieren sich auf ETF-Fonds, Rente für Ingenieure zum Beispiel. Oder manche wieder Krankenzusatz oder Krankenversicherung für Ärzte. Ne? Auch da gibt es große Unterschiede, weil die Versicherer auch ihr Spezialgebiet haben. Ne? Und so wie es bei vielen ist, ja, wenn man alles machen will, ja, bei einem Produktanbieter, der eine kann das vielleicht, das eine Thema ganz gut, aber das andere nicht. Ja, und dann kommt dann doch nicht mehr das optimale Ergebnis im Endeffekt raus. Entweder zahlt man zu viel Versicherungsbeitrag oder halt ja, man kann dann Ablaufleistung.
Das ist halt meistens die Situation ist. Immer wenn du irgendwo hingehst zu einer Gesellschaft und denkst, ey cool, ich gehe jetzt hier den einfachen, bequemen Weg, mach einfach alles bei dem, mach da meine Kfz-Versicherung, meine Unfallversicherung, meine Altersvorsorge, Rechtsschutz und was du alles abschließen kannst, darf man nicht denken, dass das irgendwie günstiger sein wird. Also es ergibt keinen Sinn, warum soll das günstiger sein? Irgendwas davon ist besonders günstig oder es wird in der Theorie der Kfz-Beitrag günstiger, dafür bezahlst du aber für die Rechtsschutzversicherung das Dreifache, als wenn du zu einem anderen, zu einer anderen Gesellschaft am Markt gehst, die sogar bessere Leistungen hat. Also das habe ich schon ganz oft gesehen. Und was erschwerend noch hinzukommt, falls man mal irgendeinen Rechtsschutzfall hat, wird sich die eigene Gesellschaft natürlich nicht selbst verklagen, was anders funktioniert, wenn man eben bei Versicherung X eine Rechtsschutzversicherung hat und die Unfallversicherung bei einer anderen Gesellschaft hat, dann kann man die verklagen, aber die verklagen sich natürlich nicht innerhalb des eigenen Hauses.
Ja, das ist der sogenannte Interessenkonflikt. Ne? Und ja, das ist natürlich so genau dieser Punkt. Wir hatten es letztes Mal schon erwähnt, da hatten wir ja ein bisschen so die Riester-Rente mal erklärt, dass die natürlich nicht von vornherein zu verfluchen ist, dass es ja Sinn macht, also unter gewissen Umständen, auch da, also gewisse Zielgruppen, sag ich es mal, dass das Sinn macht. Genauso wie Rürup, hatten wir mal kurz angesprochen, also eine Rürup-Rente können viele machen, was natürlich auch nicht für jeden Sinn macht, auch da eine gewisse Zielgruppe. Im Versicherungsthema heißt es ja immer, okay, in welche Schicht geht man rein, also Schicht 1, 2, 3 oder Säule 1, Säule bis 3, früher hieß es ja mit war das Säule, jetzt ist Schichten, ist ja egal, wie man es nennt, oder so eine freie Rentenversicherung, die auch wieder Vor- und Nachteile hat, also das ist immer wirklich so dieser Punkt, man kann das nie pauschal sagen, wenn wir jetzt hier da stehen, so, okay, was können wir für die Rente machen, ja, diese Möglichkeiten gibt es auch lieber Zuschauer, also man muss das wirklich individuell prüfen oder halt durchchecken und auch die eigenen Bedürfnisse angehen lassen. Wie zum Beispiel bei uns, wir hatten das ja letztes Mal erwähnt, wir haben ja beide eine Rürup-Rente als Selbstständiger, ja, dass wir sowieso, sag ich mal, so eine Gesetz- also in Anführungszeichen, gesetzliche Rente haben, die auch nur für die Rente da ist und die nicht angegangen werden kann, also durch Insolvenzen. Ja, wenn wir mal Insolvenz gehen, kann der Staat auf solche Verträge nicht zugreifen. Das ist jetzt für einen Beamten recht uninteressant, weil der ist, oder für jemanden, der keine großen Schulden hat, der sehr vorsichtig lebt, jetzt nicht groß oder überhaupt keine Schulden hat. Da ist vielleicht eine Rürup-Rente dann nicht so angebracht, weil der nicht dieses Sicherheitsbedürfnis hat. Ne? Und auch das immer dieses Thema, ja, das hat man mit der Laufzeit, ja, die Laufzeit, umso länger die Laufzeit, umso höher das Risiko. Also kann man ja eigentlich, also sollte man eingehen. Also das Risiko heißt ja einfach nur, umso mehr sollten halt in ETFs, Aktien, Fonds abgebildet werden, um halt hier die Wertentwicklung über die Jahre zu machen. Und da ist ja leider noch Deutschland sehr weit hinten dran, was halt das Thema über die ganze Aktienkultur angeht. Jetzt ist ja ein Gespräch, diese gesetzliche Aktienrente, was in Deutschland da eingeführt werden soll. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand politisch ist.
Ich auch nicht.
Ob das da eingeführt wird, hältst du das für sinnvoll oder nicht?
Für sinnvoll halte ich das auf jeden Fall. Warum sich dieses, du hast das so schön als Schneeballsystem beschrieben, dieses aktuelle Rentensystem, warum sich das nicht finanziert, haben wir ja in der Folge davor erklärt. Genau, sollte man ja dann auch verstanden haben, wenn nicht halt einfach nochmal nachfragen. Ich halte es schon für sinnvoll, dass man das ETF-basiert macht. Zu welchem Prozentsatz ist halt die Frage. Ne? Also ich habe bis jetzt von Konzepten gehört, da sind das irgendwie so 7-8%, vielleicht sind es auch 10% oder sowas, wo du dann wirklich in den Aktienmarkt reingehst. Und das löst immer noch nicht das Problem. Also ich frage mich, wie lange man das noch in die Länge ziehen will, wie lange will man da noch warten, bis man irgendwann mal reagiert als Staat, da endlich mal für eine Lösung zu sorgen. Ne? Also auch das ist, diese 10% oder so, ist jetzt nur so eine Beispielzahl, aber mir war so, als wenn das erstmal nur ein Teil ist, dass man sagt, wir gehen immer noch auf Nummer sicher, wir machen erstmal nur einen kleinen Teil in die Aktien und sowas. Ich glaube, Norwegen, Dänemark, irgendjemand, da investiert man ja in Öl zum Beispiel, so finanziert sich das Rentensystem dann über Ölaktien.
Aber das
ist zu wenig einfach, ne?
Ja, natürlich. Also wie das umgeändert werden muss, das ist natürlich nicht in uns dran. Dass das nicht so leicht umgeändert werden kann, ist auch klar, weil jetzt die Rentner, die in Rente sind und nicht mehr einzahlen, die müssen ja trotzdem ihre Leistung bekommen. Und das müssen wir ja jetzt gerade einzahlen mit unseren Beiträgen. Deswegen dieses Schneeballsystem, wenn da ja nichts reinkommt, kriegen die nichts. Und deswegen finde ich diesen Weg zum Beispiel in Singapur da interessant. Da gibt es ja auch einen Staatsfonds, wo jeder einzahlen muss, so wie hier. Die können sich da auch nicht entscheiden. Das ist auch, weltweit wird das Geld gestreut. Da geht auch viel natürlich in, also klar, bleibt im eigenen, also in, ich sage jetzt mal in Singapur, Unternehmen hinein. Und der Rest halt ja über, also weltweit, Amerika, Europa wird abgebildet. Und das wäre auch zum Beispiel, wenn ich das auch immer höre, also wenn man sich das der nächste Schritt überlegt, wenn da ein signifikanter Teil der Rente, der Aktienrente reingeht, also in solchen Staatsfonds, der dann halt natürlich in den DAX investiert, in den S&P 500 weltweit, dann noch ein bisschen unterstützen wir ja sogar noch unsere eigene Industrie. Na, das könnte man ja, das muss man dann auch mal überlegen, wenn dann das ganze Geld, also sag jetzt mal nur in, also in DAX zum Teil reingeht, das Geld bleibt ja, wenn ja unsere Unternehmen dann sogar noch gefördert. Also der Industriestandpunkt wird dann wieder etwas gestärkt, was ja jetzt in der heutigen Zeit ja auch zurückgeht, muss man ganz klar sagen, durch Fehlentscheidungen, die leider gerade in der Zeit passieren.
Ja, man sollte den asiatischen Raum auf jeden Fall nicht vernachlässigen, was Investments angeht, wobei das nochmal ein ganz anderes Thema ist. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung, ja, aber man sieht es ja, dass viele Unternehmen dahin wechseln und China ist schon immer Industrieland Nummer 1, ne? Das ist jetzt kein Geheimnis, aber das wird auch weiter so bleiben.
Naja, natürlich. Und das, deswegen, also diese Aktienkultur hier in Deutschland, dass das noch so verpönt ist, für mich unverständlich. Also ich, auch wenn ich das, wie gesagt, an meinen eigenen Kunden sehe, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, 2 Lebensversicherungen vermittelt, also kapitalgebundene Lebensversicherung, ich gebe es zu, ja. Kunde wollte es, ich habe sie unterschreiben lassen. Haften ja dafür. Aber dieser Schnitt, also so diese Generation, die Generation Z oder wie sie heißen, die kommt ja nach und man ist ja mittlerweile durchs Internet offener und klar, man muss natürlich jetzt dieses System künstlich am Leben halten. Deswegen werden ja solche Beiträge immer weiter steigen oder das Renteneintrittsalter erhöht. Deswegen würde es ja auch keinen Sinn machen. Also auch da, wenn dann wieder Leute anfangen, ja, okay, Altersvorsorge, dann machen sie so einen Bausparvertrag oder Sparbuch oder sowas. Das ist ja, klar, es ist besser, irgendwas zu machen als nichts. Das ist ganz klar, muss man schon mal sagen, lieber Zuschauer. Also gut, dass du schon mal, dass ihr schon mal da irgendwann, wenn ich da jetzt jemanden getroffen habe, das trotzdem besser als nichts zu machen. Weil erstmal, wie gesagt, diese Philosophie muss ja schon da hinten dran sein, dass man was macht. Aber man muss halt auch gucken, dass man mindestens über der Inflationsrate liegt. Weil sonst bringt das Ganze ja auch nichts. Und diese Inflation, was man, ja, wenn man dann hört, okay, jetzt gerade Inflation 5%, jetzt kriege ich vielleicht Garantiezinsen von 4%, das kommt ja schon mal gut hin, aber auch dieses 1% Minus pro Jahr die nächsten 30 Jahre, ja, wir hatten es mal gehabt, Zinseszinseffekt, das kann sehr, sehr viel ausmachen.
Diese ganzen Garantiezinsversprechen, die kannst du sowieso einmal nehmen, auf den Zettel schreiben, zerknüllen und den wegschmeißen, weil da steht dann immer schön klein mit einem Sternchen ganz unten in der Ecke, dass es die sowieso nur für 6 Monate gibt und danach bekommst du 0,5% Zinsen. Das heißt, dieses halbe Jahr, die du da deine vielleicht 4% Zinsen bekommst, das nützt gar nichts. Das, keine Ahnung, die 20 Euro, die kannst du dir auszahlen, kannst dich dann drüber freuen oder so, die du dann da plus gemacht hast, aber das ist doch nichts.
Ja, bringt doch nichts. Das ist leider wahr.
Genau, Schicht 1, 2, 3, da wollten wir noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Also Rürup Schicht 1, das hat man jetzt schon gesagt, ne? Steuereffekt einfach in der Einzahlphase, dass du dann, ja, je nach Steuersatz, den man eben hat, sag mal irgendwas zwischen 20%, 30%, 40% dann eben wieder zurückbekommt über die Steuererklärung, kann attraktiv sein. Das heißt, selbst wenn sich Aktienmärkte nach unten bewegen, man aber regelmäßig seinen Beitrag einzahlt, kriegt man ja trotzdem am Ende des Jahres, ich sage immer schön modern, den Cashback quasi über die Steuererklärung. Das heißt, du kannst ja das Geld auch wieder nehmen und reinvestieren. Entweder für andere Konzepte, andere Produkte, für was auch immer, fürs eigene Depot oder man führt das dem Vertrag wieder zu. Also das kann schon auch interessant sein, so eine Rürup-Rente, ohne dass jetzt Aktienmarkt sich nach oben bewegt, hast du eben trotzdem deine Steuerrückerstattung, die du bekommst. Das heißt, du verdienst eben trotzdem Geld damit. Genau, da kann das interessant sein. Schicht 2 ist dann die Riester-Rente oder betriebliche Altersvorsorge. Auch wieder eine ähnliche Situation, 100% Versteuerung und auch ein gewisser Steuervorteil, den man dann nutzen kann, beziehungsweise für Geringverdiener.
Ja. Bei der Schicht 2 hat man noch den einen Vorteil, dass man sich dann am Ende, also bei Renteneintrittsalter, ich glaube 30% sind es ja, einmalig dann auszahlen lassen kann, wenn man das möchte, muss man ja dazu sagen, oder halt alles verrenten lassen will. Genau, und das war also dieses Thema. Und dann der Schicht 3 sind ja diese freien, sage ich, nenne es immer freie Rentenversicherung. Wie sagst du da?
Private Rentenversicherung. Manche nennen das einfach immer Police, wobei Police ja im Versicherungswesen eigentlich was anderes beschreibt, eine Police, aber manche nennen das einfach Rentenpolice. Aber eigentlich ist eine Police eben immer wie sagt man, was beschreibt eine Police? Im Endeffekt der Vertrag ist das zwischen Versicherungsgesellschaft und Versicherungsnehmer. Das ist ja eigentlich eine Police. Deswegen ist der Begriff Rentenpolice in meinen Augen nicht aussagekräftig, aber manche nutzen das eben dafür und sagen eine Rentenpolice und meinen damit immer eine Schicht 3, also eine private Rentenversicherung.
Ja, genau. Also das sind jetzt diese Themen. Was da der Vorteil ist, also auch da überhaupt in dieser beziehungsweise wir suggerieren ja immer auf ETFs dann, also wenn man solche Policen macht, ETF beziehungsweise Fonds natürlich in diese Verträge hineinzumischen, da ist ja auch der große Vorteil innerhalb, solange ja das Geld da quasi drinne bleibt in dieser Rentenversicherung. Klar, man hat auch Kosten für die Versicherung, das muss man auch natürlich sagen. Theoretisch wäre es ja günstiger, ohne die Versicherung das abzuschieben, sondern rein dieselbe eigenen Fonds dazu zu vermitteln, wenn man halt soweit fit ist. Aber der Vorteil ist natürlich auch in solchen Verträgen, dass das so lange da drinne, auch wenn es umgeschichtet wird, also zwischen eigenen Fonds oder eigenen Aktien, steuerfrei bleibt oder halt nicht keine Abgeltungssteuer abfällt. Wenn der eigene Kunde jetzt, wie gesagt, sich das selber zusammenstellt zum Beispiel, aber halt dann doch mal nach ein paar Jahren diesen einen Fonds wechseln will, muss er auch da auf die Gewinne dann Steuer bezahlen. Das geht ja auch raus, man geht wieder rein. Auch das ist natürlich ein signifikanter Unterschied, wenn dann alles über die Versicherung bleibt, weil solange es da drin ist, auch diese Umschichtungen steuerfrei bleiben. Ob das Sinn macht, entscheiden ja der andere, entscheiden ja Fondsmanager. Aber auch erstmal, das ist ja auch ein Punkt, was man da mit erläutern soll, dass das ja automatisch beiläuft, weil wie auch da wieder gibt es ja auch große Unterschiede.
Ja, ja. Das ist eine Möglichkeit, was das interessant macht. Natürlich für kurzfristiges Sparen ist schon so ein Depot interessant. Wenn aber jemand sagt, er möchte wirklich langfristig, besonders auch für das Thema Altersvorsorge sparen, das höre ich jedenfalls sehr, sehr häufig, wenn ich dann frage, warum sparst du eigentlich Geld? Naja, für später, für die Altersvorsorge. Und dann ist so eine Privatrente steuerlich eben doch sehr interessant, weil du auch dann in der Bezugsphase, also in der Rentenphase, deutlich weniger Steuern zahlst, als das bei einem Depot der Fall wäre. Wenn man sich immer noch einen interessanten Baustein finde, wenn jemand plant, sich mal ein Haus zu kaufen, dann kannst du ja die Rentenversicherung auch an die Bank verkaufen als sogenannte Hypothekenvortilgung.
Ja, Tilgungsersatz,
Und
ja.
genau, und gibst quasi den kompletten Vertrag ab. Ich sage jetzt mal als Beispiel, da sind 10.000 Euro drin. Dann ist das die Anzahlung für die Immobilie, privat, eigengenutzt, was auch immer. Sind diese 10.000 Euro ist die Anzahlung. Machst du das in einem Depot, musst du ja den ganzen Teil wieder versteuern. Das heißt, es sind dann nur noch 7.500 Euro, die du dann an Kapital hast. Das geht ja auch verloren, wenn man das
Ja,
dann macht als
als
Anzahlung.
Tilgungsersatz, das hatte ich auch mal
Genau.
gehabt. Da ist ja dann wieder so, man bezahlt ja weiter die Rentenpolice ein, man gibt den Vertrag ab mit dem Guthaben, der schon drin ist, man gibt einfach den Vertrag ab. Das Einzige, was man dann nicht mehr machen kann, ist den Vertrag kündigen, weil man es ja abgetreten hat an die Bank. Also man kann den Vertrag dann nicht mehr kündigen, solange die Bank natürlich da den Finger drauf hat.
Ja.
Aber auch das natürlich, absolut bin ich komplett bei dir. Wenn das eine Bank akzeptiert, macht das definitiv Sinn. Ein großer Punkt vielleicht noch, den ich ansprechen möchte, ist der Kostenfaktor, natürlich auch bei solchen Rentenpolicen, weil das ist, ja, knallt, also muss man auch mit dem Kunden natürlich ganz klar kommunizieren, weil viele denken immer, ja, ich zahle jetzt 100 Euro ein, ja, und jetzt nach 2 Jahren sind ja 2.400 Euro eingezahlt, plus ein bisschen Verzinsung halt schon, also sage jetzt mal 2.600 Euro, aber jetzt brauche ich Kohle, also kriege ich ja wieder 2.600 Euro raus. So leicht ist es dann leider doch nicht, weil ja der Kostenpunkt ja nicht berücksichtigt wurde. Und so ist es nun mal in der Versicherungswelt, dass solche, also auch wir als Vermittler Geld bekommen, Provision bekommen, auch die Versicherung muss was verdienen. Und das wird ja gezilmert, nennt sich das im Versicherungsdeutsch. Das heißt, die ersten 5 Jahre gehen von diesen 100 Euro nur 70 Euro in den Vertrag rein und 30 Euro gehen als Abschlusskosten für die Versicherung, für den Vermittler drauf. Sprich, wenn man nach 2 Jahren zum Beispiel kündigt, sind nicht 100 mal 12 Beiträge geflossen, sondern zum Beispiel 70 mal 12 nur Beiträge. Das ist immer ein Punkt. Ah, warum ist denn da weniger drin? Ja, das ist nun mal leider so. Wir sind Vermittler. Wir verdienen natürlich unser Geld damit. Wer bezahlt uns? Die Versicherung. Wie verdient die Versicherung ihr Geld? Über den Kunden, was abgeschlossen hat. Auch das, ja, eigentlich ganz logisch, aber wissen viele nicht, ne? Und sie sind natürlich dann auch entzürnt, wenn leider, ich sage jetzt mal gerade innerhalb der ersten 5 Jahre gekündigt wird, was natürlich der selten der Fall ist, weil meistens passiert da dann auch irgendwie im Schicksal was, weil warum sollte man jetzt einen langfristigen Vertrag oder halt, eine Altersvorsorge abschließen, wenn man weiß, ich brauche, will jetzt in 3 Jahren wieder ans Geld rankommen.
Genau, ja.
Aber passiert leider, ja, aus Gründen was auch immer. Und genau, auch das wieder, diese Verträge. Ja, die rechnen sich halt leider auch erst dann nach 5, 6, 7 Jahren. Ja, je nachdem, welcher Zyklus dann noch war, wenn es natürlich jetzt auch noch gerade in der Krise die fallenden Kurse war, ist ja noch mal weniger drin. Aber auch das ist ja auch wieder ein Punkt, günstig einzukaufen. Stichwort Cost
Ja,
Average, was ja viele
klar.
nicht kennen. Cost Average Effekt heißt ja, man zahlt ja jeden Monat ein, auch wenn man jetzt teurer anfängt. Also bei Höchstkursen, jetzt kommt es in der Weltwirtschaftskrise rein, ist es ja für den Cost Average Effekt sehr gut, weil die alten Beiträge, wo man doppelt so teuer gekauft haben, okay, sind jetzt nur noch die Hälfte wert. Aber auch jetzt kauft man ja in der Tiefphase die Beiträge ein, ja. Und es kann auch sein, auch wenn zum Beispiel der Kurs sich nie wiederholt, also mit dem Kurs, was man angefangen hat, dass man trotzdem im Plus ist, weil man ja die günstigen Kurven, also die günstigen Kurse auch zum günstigen Monat eingekauft hat. Das sollte auch mal jeder so nachlesen. Cost Average Effekt googeln. Auch das ist ein mathematisches, ja, wie sollte man sagen, mathematische Rechnung, die sie auch, wenn, wie gesagt, die Kurse sich nicht komplett erholen, trotzdem da wiederum im Plus ist, weil man ja wieder günstig jeden Monat eingekauft hat.
Naja,
Um das
ja.
einfach, das
Nee, was,
Risiko zu klären.
was du angesprochen hattest mit den Kosten, ist definitiv Fakt, ne? Ist ja ganz logisch, irgendwie muss ich das Ganze ja finanzieren. Wenn aber jemand sagt, nach 1, 2 Jahren, er muss schon an die Rentenversicherung ran, dann hat man ja von Anfang an, also entweder hat eben der Berater dann einfach eine falsche Entscheidung oder eine falsche Beratung getroffen, oder derjenige hat einfach mit seinem Geld falsch gehaushaltet, denn die Altersvorsorge ist ja fürs Alter, ne? Das heißt, das ist was, wo man wirklich nur im äußersten Notfall rangehen sollte. Und auch dieser Zinseszinseffekt kann sich ja überhaupt gar nicht ausbreiten und kann sich ja gar nicht, kann ja gar nicht arbeiten, ne?
Ja, kann ich
Wenn
jetzt
man da
nicht.
ständig dran rumfummelt. Also
Ja.
für sowas ist halt ein Depot, da kann man kurzfristig sparen, beziehungsweise kann auch ein bisschen dran rumspielen. Da kauft man mal Einzelaktien oder kann man so ein bisschen sich austoben. Aber ne Altersvorsorgevertrag muss für die Altersvorsorge sein.
Ja.
Und deswegen sollte das eben wirklich der Worst Case sein, dass man da rangeht an so einen Vertrag. Und wenn man das nicht macht und da eben auch nicht rangeht, dann stimmt das, was du gesagt hast, bei 7, 8 Jahren, dass dann dieser Punkt kommt, ab wo es sich anfängt zu lohnen. Und ab da an lohnt es sich halt extrem. Ja, das sind
Ja.
dann hinten raus, wenn man dann in Rente geht, sind das mal schnell irgendwas zwischen, keine Ahnung, 20.000, 30, das können auch 80.000 Euro sein, je nachdem, was man dann für einen Zahlbeitrag hatte. Also das ist richtig viel Geld, ja, was da für einen Unterschied macht dann. Aber eben langfristig.
Das ist auf jeden Fall. Also auch das wieder, wenn ja die Leute über Altersvorsorge oder wenn wir über Altersvorsorge sprechen, ist ja überhaupt auch die Gesamtbetrachtung des Kunden wichtig, weil natürlich, auch wenn der Kunde wirklich, sag ich mal, ein Existenzminimum hat, okay, er könnte vielleicht 100 Euro irgendwo oder 50 Euro irgendwo einsparen, ist ja egal wie viel, ist es trotzdem erstmal gut, wenn man irgendwo ein Tagesgeldkonto oder ein Sparbuch hat, wo wirklich erstmal so 1.000 Euro drauf liegt, weil ja, eine Waschmaschine geht mal kaputt, ne?
Na klar.
Irgendwas passiert immer, also so klar, gewisse Rücklagen muss man immer haben und erst dann kann man, also das stimmt ja auch, klar, manche sind ja wirklich nicht mal in der Situation, eine Altersvorsorge zu betreiben, weil einfach schon alles zu knapp kalkuliert ist, weil einfach nichts übrig bleibt. Ist natürlich traurig, aber leider geht es ja vielen Leuten so. Und erst wenn so ein bisschen das Basis, das Fundament geschaffen ist, ja, ist auch immer so, das habe ich früher auch immer so ein bisschen in der Beratung gemacht, ja, so ein Haus gezeichnet unten, also wo fängt man mit einem Haus an zu arbeiten, zu bauen? Man fängt ja mit dem Fundament an. Also
Ja.
erst mal sich richtig absichern, krankenversichern, gut, ist jeder über die Sozialversicherung, so eine Berufsunfähigkeit, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Ja, Haftpflicht so ein bisschen, wenn was passiert, das sind so immer diese Sockel, also das Fundament gewesen des Hauses und erst dann kann man ja draufbauen, also ein bisschen Rücklagen, also wirklich so 1.000 Euro mal auf dem Sparbuch haben, ja, vielleicht die eine oder andere Versicherung, was für den einen oder anderen wichtig ist, ja. Und dann, wie gesagt, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge zu betreiben mit dem, was dann übrig bleibt. Weil erstmal, wie gesagt, das Fundament muss tief sitzen, dass das wirklich hochgebaut werden kann, weil wenn das Fundament schon wackelig und brös ist, ne, und man da aufbauen will. Und dann passiert aber irgendwas, ein kleiner Sturm und ein kleiner Vogel landet auf dem Dach und das ganze Haus bricht zusammen. Ja, dann steht man leider vor den Trümmern seines Lebens wieder.
Ja, es muss vernünftig strukturiert werden, das stimmt. Aber ich bin dann eben immer ein Freund davon und starte lieber mit einer Altersvorsorge ein bisschen niedriger, auch wenn das natürlich, auch wenn das das Problem erstmal nicht löst in dem Moment, aber lieber ein bisschen niedriger gestartet, dass jemand sich erstmal dran gewöhnt, okay, da geht halt jeden Monat was ab, das ist aber auch für mich das Geld und dass man das dann eben später ein bisschen noch hochfährt. Das wäre für mich immer der Worst Case, wenn dann jemand nach einem Jahr sagen würde oder so, Mensch, Chris, ich kann das nicht mehr besparen, kann den Altersvorsorgevertrag für mich selbst nicht mehr besparen. Und dann müssen wir definitiv irgendwo anders nochmal was umstrukturieren. Dann ist da was schiefgelaufen. Oder dann wäre da was schiefgelaufen, wenn das so wäre.
Ja, definitiv. Ja, Mensch, unsere Zeit, die vergeht hier wie im Flug, merke ich, ne? Jetzt haben wir schon wieder unsere vorgeschriebene Zeit, was wir uns sagen, ja, so voll mit 25 Minuten, dass es ja nicht zu lang wird. Hast du noch irgendwas, also willst du dazu noch irgendwas sagen oder wollen wir?
Nö, passt erstmal soweit. Schicht 1, 2, 3 erklärt. Genau, das ist im Endeffekt wichtig. Ja, und
Ja.
dann haben wir es auch mal so langsam mit Altersvorsorge.
Schon mal unsere dritte Folge in Reihe über die Altersvorsorge.
Trilogie.
Eine Trilogie, genau, die Trilogie könnte man sagen. Wir hätten es ja gleich irgendwie so an, die Hoffnung stirbt zuletzt irgendwie nennen sollen oder was weiß
Ja.
ich. Die Rentenversicherung schlägt zurück. Nee, genau, also auch da, lieber Zuhörer, lasst uns da gerne einen Kommentar da, falls ihr da weitere Fragen habt. In der nächsten Woche geht es natürlich mit uns zwar wieder weiter, da werden wir die nächsten Versicherungen und Finanzthemen bearbeiten. Wir werden dann mal den Spur der Altersvorsorge wahrscheinlich dann erstmal ein bisschen also aus der Spur rausgehen und weitere Themen ansprechen. Wir würden uns natürlich über ein Like freuen und über ein Abo. Also hört uns da gerne, liked uns da gerne, dass der Algorithmus da arbeiten kann. Freuen uns natürlich. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns da wieder und sehen wir uns nächste Woche, ne?
Und so machen wir es. Genau. Ciao, ciao.
Also, macht's gut. Ciao, ciao.